Entweder man lässt sich erschlagen von dem, dieser Kaskade und kommt in den reaktiven Modus, oder du sagst dann, ich kann mich nur noch selber schützen, indem ich mich zurückziehe. Und es hat wirklich jetzt auch in den letzten paar Wochen hat mehrere Tage gegeben, wo ich überhaupt keine News und gar nichts angeschaut habe, sondern einfach so in meiner Netflix-Welt quasi versunken bin, weil ich dachte, ich mag's nicht mehr.
Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert und bei mir ist der Manuel Schmid, Leiter vom RefLab. Herzlich willkommen.
Ja, schön da zu sein. Danke vielmals.
Und wir sind heute quasi ein Stammtisch als Selbsthilfegruppe, nämlich wir haben das Ziel, dass wir mehr ermutigend rausgehen nach dieser guten halben Stunde aus dem Gespräch.
Dass es
nachher besser geht.
Ja, genau. Steile Vorlage. Weniger verzweifeln.
Genau. Und darum holen wir Anlauf. Wenn man weit unten startet, kommt man vielleicht höher raus. So zur Gefühlslage im Moment, wenn man so in die Welt raus schaut, in seine Nachrichtenfeeds, liest man wenig Ermutigung. Man wird zugedröhnt von Fake News geängtet nach, sondern ich finde von Grenzüberschreitungen und einem Irrsinn. Mhm. Wir haben jetzt gerade vorher über das unsägliche Gaza-Video, wo im Trump-Umfeld auftaucht ist, geredet, wo so ein ganz, ja, auch noch schlecht gemachtes und mit grausam schlechter Musik unterlegtes KI-Video ist, wo da die Vision von der Rivera am Gaza-Streifen unterlegt. Und du hast vorher gesagt, das ist doch Satire, mit der goldigen Trump-Statue und dem Musk, wo orientalisches Streetfood isst. Ich fürchte, das ist keine Satire, aber ich glaube, da sind wir gerade beim Punkt, dass man fängt Satire und Grössenwahrnehmung unterscheiden können und dass wir einer irren Welt ausgesetzt sind, wo man droht, völlig die Orientierung zu verlieren. Mhm. Und das Gefährliche daran ist für mich, oder das Beängstigende ist für mich, die Einsicht, dass das Strategie ist.
Ja.
Also das ist die Strategie, so einen Irrsinn zu säen, dass man irgendwie die Orientierung verliert und entweder sich in das Rabbit Hole lässt runterziehen und irr wird oder aussteigt und den Blick abwendet, und mit beidem haben sie eigentlich gewonnen.
Ja, genau. Und das Video ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie durch den Wahnsinn vom politischen Alltag, jetzt gerade von Populisten wie Trump, eigentlich der Satire jeder Boden entzogen wird. Ich bin eigentlich ziemlich überzeugt. Ich weiß nicht, ob geklärt ist, woher das Video kommt, aber ich kann mir das nicht anders erklären, als dass jemand da auf eine ganz zynische, satirische Art hat wollen, die absurde Träume vom Trump visualisieren aus dem umkämpftesten Streifen Land von dem Globus, eine Luxus-Riviera zu machen für die oberen 10'000. Und das so inszeniert hat Trump als Erlöser vom Gaza-Streifen, wo sich selber eine goldige Statue baut oder errichtet. Und wenn das nachher vom Trump postet wird, im Sinn von, also er findet das toll, genau so kann man sich das jemand vorstellen und so, ja, dann wird der Satire jeden Boden entzogen, oder? Dann wird das, was man eigentlich auf die Schippe nehmen wollte, wird quasi als ernsthafte Zukunftsvision portiert. Oder? Und das macht einen ja dann schon einigermaßen hilflos.
Ja, oder die Hilflosigkeit geht dann sogar weiter. Wir wissen ja nicht einmal, warum postet er das. Also ist es so die Art von, schaut, ihr habt eh keine Chance, ich lasse eh alles durch meinen Fleischwolf durch. Also ich nehme euch weh, ich drehe es um.
Ja.
Dass ihr gar nicht mehr wisst, kommt es jetzt von mir selber? Oder ist es Kritik oder Selbstdarstellung? Es verschwimmt alles. Es ist so wie ein grosser Schwamm, der alles aufsaugt. Und ich glaube, das ist in dieser Rhetorik ja sowieso eigentlich so. Schon im Wahlkampf, wenn einer ansteht und sagt, wenn ich Präsident bin, geht es 24 Stunden und zwei Telefone nach Kiew und Moskau und dann ist Frieden in der Ukraine.
Yeah.
Oder, ich meine, das ist so ein absurder, überheblicher Satz, dass ihr alle, die können auf 5 zählen, wissen, dass er das eh nicht wird einhalten können, wie sich jetzt ja zeigt. Aber er sagt es trotzdem. Und dann wissen wir nicht, ist er so irre, dass er sich das zutraut, oder ist es so eine Form von Coolness oder sogar halbe Selbstironie, das einfach mal rauszurühren und schauen, was passiert.
Ja, voll. Und du hast vorhin gesagt, du befürchtest, dass eine Strategie dahinter steckt, oder du bist überzeugt, dass es strategisch ist. Ich glaube das auch, und ich kann so im Sinn von Selbstbeobachtung, ich habe ja einen Blogbeitrag dazu auch geschrieben, was so der alltägliche Wahnsinn mit mir selber macht. Und ich merke, wie effektiv die Strategie ist. Also das, was Steve Bannon als Medienstrategie tatsächlich von den Republikanern unter Trump offiziell portiert hat, flood the zone with shit. Also so viel Wahnsinn, so viel Irrsinn, so viel Absurdität raushauen auf täglicher Basis, dass du eigentlich von dieser Kaskade an grösswahnsinnigen und nachweislich falsche Meldungen so erschlagen wirst, dass du gar nicht kannst reagieren, weil du setzt dich noch mit dem letzten Wahnsinn auseinander und dann kommt schon das Nächste und das Nächste und das Nächste und du wirst quasi wie durch die Dichte und durch die Absurdität von diesen Meldungen völlig an die Wand drängt und bist nur noch reaktiv irgendwie unterwegs. Und ich merke, ich stelle erschreckt fest, wie effektiv das auch bei mir ist. Wenn ich merke, ich komme gar nicht nach, um das zu prozessieren. Ich poste auf Facebook manchmal etwas oder auf Insta und reagiere darauf und sage Leute, jetzt ziehen euch den Wahnsinn rein und kommen zur Vernunft. Aber dann ist quasi wird schon die nächste Sau durchs Dorf treiben. Und dann ist der nächste Impuls, du hast vorher ja die beiden Alternativen aufgezeigt. So entweder man lässt sich erschlagen von dieser Kaskade und kommt in den reaktiven Modus, oder du sagst dann, ich kann mich nur noch selber schützen, indem ich mich zurückziehe. Und es hat wirklich jetzt auch in den letzten paar Wochen hat es mehrere Tage gegeben, wo ich überhaupt keine News und gar nichts angeschaut habe, sondern einfach so in meiner Netflix-Welt quasi versunken bin, weil ich dachte, ich mag es nicht mehr. Und wie du gesagt hast, in beiden Fällen spielt man eigentlich diese Kräfte in die Hände, wo die ganzen News verbreitet.
Ja, und es ist ja nicht so, es ist ja nicht einfach nur Irrsinn, der verbreitet wird. Hinten dran passiert ja etwas. Also es gibt politische Entscheide.
Ja.
Es wird eben die weltgrösste Entwicklungshilfeorganisation wird an die Wand gefahren. Es passiert ja etwas. Und was ich auch merke, ist, dass ich in dem Fluss von Grenzüberschreitungen und Irrsinn dann auch das Gefühl verlieren, ja, was ist eigentlich überhaupt noch schlimm? Also,
yeah.
Also so quasi das, was sagbar wird, das ist so, die Grenze wird so weit übersprungen, dass wenn es dann von diesen Kreisen, und da würde ich jetzt wirklich auch eine Kreise wie die AfD in Deutschland dazu nehmen, wenn dann der Sprung gemacht ist und ganz weit ist, also wo ich finde, ist längstens passiert, also der Gauland, wo der Holocaust als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet, da ist eigentlich schon, das ist ja so jenseits, da ist eigentlich Katastrophe schon passiert. Das ist aber eine Partei, die nicht an dem zerbrochen ist, sondern es ist eine Partei, die jetzt Volkspartei ist in Deutschland. Und man kommt dann so weit und sagt dann aber dann zwischendrin irgendetwas, wo es eigentlich nur ein bisschen grenzüberschreitend ist und wirkt dann schon fast wieder vernünftig und eben als Volkspartei und regierungsfähig. Und ich glaube, das ist auch die Taktik, ständig der Wechsel, und das sehen wir ja auch in der FPÖ in Österreich, das ist wirklich eine Taktik von den postfaschistischen Parteien, dass sie immer wieder zum Grenzen übergumpen und dann wieder leicht verschieben. Und ich glaube, mit dem Wechsel, auch dieser Strategie, verlieren die dagegenheben wollen, wie den Überblick.
Mhm.
Weil eben das nie wieder und wir müssen in Widerstand gehen, das hat man so häufig gesagt und auch ich merke, ich habe mich schon dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, hey, das kannst du nicht vergleichen mit hier und das ist auch eine Verharmlosung vom Faschismus, wenn man alles, wo ein bisschen nach rechts geht, gerade verteufelt.
Ja, ja. Gerade die Nazi-Vergleiche immer
genau, machen. So, genau, genau, ja. Machen keinen Nazi-Vergleich und so und ich finde das auch schwierig. Nur, ja, wo ist denn die Grenze?
Mhm.
Also wo ist eben wirklich der Punkt erreicht, wo man nicht könnte sagen, ja, die Brandmauer ist vielleicht doch nicht so wichtig gewesen. Oder die können wir jetzt nicht einhalten und die kommen schon. Mhm. Und ich meine, und das ist, ich glaube, das ist eben die Verwirrungstaktik. Und auch das, also wir haben ja, ich finde, sehr einen starken Gastbeitrag von Thomas Dummermuth,
der
Pfarrer ist in Nebraska und für uns, für Reformiert, einen Gastbeitrag geschrieben hat. Und er beschreibt ja das, dass die Aufmerksamkeit unser höchstes Gut ist und unsere Aufmerksamkeit wird quasi zerschossen durch die Nachrichtenflut und eben auch. Es sind ja eben nicht nur Nachrichten, es sind politische Handlungen, oder? Also Trump,
wo
der
Macht
ist. Also es ist eine Kaskade von irgendwelchen völlig demokratisch nicht legitimierten Dekreten, wo man auch den Überblick verliert. Ja, was ist jetzt schlimm? Ist das jetzt, oder? Also ist der irre Gebietsanspruch auf Grönland, ist das jetzt auch ein dummer Spruch? Oder ist das mega schlimm?
Ja, voll. Also das muss man wahrscheinlich sehr betonen, dass es nicht einfach irgendwelche Hirngespinste sind, wo man sagt, ja, die haben einfach eins an der Waffel und quasi das geht dann schon vorbei, sondern dahinter sind dann auch handfeste Entscheidungen, Änderungen, Dekrete und so, wo sich im Leben von Menschen ganz konkret auswirken, bis hin zu dieser blödsinnigen Idee, den Golf von Mexiko zum Golf von Amerika umzubenennen und dann in nächster Konsequenz werden Journalisten von der grössten Nachrichtenagentur aus diesen White House Briefings ausgeschlossen und so weiter, wie sie nicht bereit sind, die wahnwitzige Namensänderung selber nachzuvollziehen. Also, das ist jetzt noch eine Kleinigkeit bei USAID. Das sind jetzt schon Menschen, gestorben, wo geholfen worden wäre, wenn man die Mittel nicht eingefroren hätte, oder? Also, es ist nicht einfach eine Spielerei, wo man quasi als Blödsinn abtun, sondern das hat dann eine sehr handfeste, realpolitische, soziopolitische Rückseite, wo man schon muss im Blick haben, und darum kann man es auch nicht einfach als, Blödsinnerei dann quasi durchgehen lassen. Die Grenze vom Normalen wird verschoben. Es hat Auswirkungen auf Menschen und auf Politik, auf Entscheidungen. Und es paralysiert einem irgendwie.
Ja, und es macht einem wahnsinnig hilflos. Also gerade das Beispiel USAID, oder? Das ist ja Hilfswerk oder Hilfsprogramm funktionieren ja so, dass die ausfinanziert sind. Also das ist ja logisch, das ist ja richtig, weil Hilfswerke können ja nicht Millionen Rückstellungen machen für den Fall, dass mal halt irgendjemand nicht zahlt, sondern die müssen ja Nothilfprogramme die ausfinanzieren. Das ist ja auch richtig.
Du meinst mit dem, dass sie das Geld, also das sie überkommen, eigentlich laufen
brauchen? Genau. Das ist, wenn Durchlauferhitzer ist und sie nicht einfach auf der Seite noch irgendwo eine versteckte Kasse haben, wo sie dann einfach können, eben, wenn die Rechnung von der USAID nicht gezahlt wird, halt dann können das wieder auffahren. Also das heisst, wenn das Geld ausbleibt, dann sind die Programme unmittelbar innerhalb von Monatsfrist sind die bedroht.
Mhm.
Oder? Und darum, ohne jegliche demokratische Legitimation von einem Typ wie der Elon Musk, der nie gewählt worden ist, sondern einfach so weder vom Parlament noch sonst irgendetwas, sondern wie einfach so reingeholt worden ist, werden jetzt so, man kann von mir aus darüber diskutieren, ob Entwicklungshilfe sinnvoll ist oder nicht, oder ob es gewisse Abhängigkeiten fördert oder nicht, oder ob Mittel effizient eingesetzt werden oder nicht. Also die Organisation durchleuchten, das kann man völlig legitimieren. Aber es ist doch ganz klar, dass wenn man die Gelder 90 Tage einfriert, dass dann ganz viele Programme einfach nicht mehr existieren. Mhm. Oder? Und darum ist keine Überprüfung, sondern es ist es zumindest teilweise an die Wand fahren und mit unglaublichen Auswirkungen von Nothilfeprogrammen in der Ukraine, wo jetzt durch unser Hilfswerk HEX betroffen sind oder im Kongo, bis hin zum weltgrössten Anti-AIDS-Programm in Südafrika. Mhm. Das sind wirklich ganz unmittelbare, schreckliche Auswirkungen.
Ja. Und es ist unfassbar, wie viel Häme und wie viel Applaus so einen Schritt auch erntet, sogar bis hin in meinem Facebook- und Social-Media-Feeds rein von Leuten, die finden, ja, das ist richtig, jetzt sollte man mal die absurden Ausgaben begrenzen und so, und dann werden die quasi die exotischsten Ausgaben werden genannt von USAID, meistens noch massiv verdreht. Die meisten Sachen haben gar nicht gestimmt. 50 Millionen für Kondome im Gaza. Und der Trump blasst auf und sagt 100 Millionen für Kondome für Hamas und so. Also, es wird so absurd und es stimmt ja dann nicht einmal. Und das nimmt man dann quasi als Grund zum bekräftigen, dass es richtig war, die Gelder einzufrieren. Ich habe im Blick jetzt auf den Rückhalt, wo die Art von Politik immer noch gewinnt, obwohl die Absurdität und auch oft die Unmenschlichkeit von Aussagen und Entscheidungen so auf der Hand liegt. Was mir dort geholfen hat, ist ein Buch von der Arlie Russell Hochschild. Das heißt, ist auf Deutsch übersetzt worden, heißt Fremde in ihrem Land, eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten. Und sie prägt den Begriff von der tiefen Geschichte. Und das hat mir geholfen, zum wenigstens verstehen, warum ein Trump in all dem Wahnsinn drin eine so grosse Zustimmung kann finden, wie sie die These vertritt, es gibt quasi so eine tiefe Geschichte, wo eine Art wie, die beruht nicht auf harten Fakten, sondern die beruht auf einer gefühlten Sicht von der Welt, wo sehr stark von Emotionen prägt ist. Also so eine Art wie eine symbolische Erzählung, wo vor allem, wie sie es jetzt untersucht hat, in den USA, wo vor allem vertreten wird von weissen, christlichen, konservativen Amerikanern, die eigentlich den American Dream möchten verfolgen und das Gefühl haben, sie sind in einer langen Schlange, die ansteht zur Verwirklichung von dem amerikanischen Traum. Und jetzt werden quasi andere Gruppen, Frauen, Minderheiten, Migrantinnen und so weiter, werden quasi an ihnen vorbeigeschliessen, staatlich gefördert, staatlich unterstützt, und sie bleiben zurück und ihnen wird die Verwirklichung vom amerikanischen Traum verwehrt. Und das ist quasi ihre gefühlte Wahrheit und alles, was dazu führt, dass man die verhasste Linke zurückdrängt, dass man die ungebührlich geförderte Minderheiten unterstützt, dass man die Gelder, wo abzweigt worden sind für quasi woke Interessen und so weiter, alles, wo dazu dient, denen Entwicklungen entgegenzuhalten. Das ist dann intuitiv wahr und richtig. Und darum wird wie die tiefe Geschichte und die Emotionen, die sich mit dem verbindet, die legen sich auf alles drüber. Und die Frage, ist jetzt das und das wirklich wahr? Ist das eine Übertreibung? Ist das ist gar nicht die entscheidende Frage. Also es hat so eine ganze, schon in der ersten Präsidentschaft von Trump, hat es doch eine faszinierende Episode gegeben, wo der Trump Videos, ich glaube, repostet hat, wo irgendwie islamische Angriff oder sogar Missbrauch von Christen durch Anhänger vom Islam gezeigt haben. Und die sind nachweislich gefaked gewesen, nachweislich falsch gewesen. Und dann ist Sarah Huckabee Sanders, die damals Pressesprecherin vom Weißen Haus war, ist natürlich zu dem befragt worden und gesagt, wie stellt ihr euch zu dem? Der Trump hat die Videos endorsed, hat die selber postet und die sind einfach falsch gewesen. Das ist Verleumdung, das ist Fake News gewesen. Und dann sagt sie, es kommt nicht darauf an, ob die Videos echt gewesen sind oder nicht. The threat is real. Also Bedrohung durch den Islam ist real. Und das ist wie so die tiefe Geschichte quasi. Wir sind bedroht von einer islamischen Invasion in unser Land. Die tiefe Geschichte ist wahr, selbst wenn Beispiel, wo die tiefe Geschichte eigentlich sollte substanzieren, auch wenn die falsch sind, das spielt gar keine Rolle, dass das Video falsch war, weil Bedrohungslage ist echt, oder? Und das, das hat mir zumindest geholfen, zum Verstehen, wie Leute können festhalten an einem Präsident oder an einer Politik, wo so offensichtliche Unwahrheiten verbreitet. Für sie ist es auf einer tiefen Ebene, ist es wahr, wie es das Narrativ bestätigt, wo sie quasi drin leben.
Ja, und jetzt, um von der Weite von Amerika ganz näher anzukommen, ist Was ich wirklich verstärkt schon länger beobachte, auch in der täglichen Arbeit, und was sich jetzt extrem verstärkt, ist eben, dass man keinen gemeinsamen Boden mehr hat, von was ist wahr und was ist falsch.
Ja.
Und eben selbst, wenn ich etwas entlarve, das Beispiel ist jetzt aber falsch, dann kommt ja immer, ja, aber trotzdem, es steht für etwas dahinter, wo es trotzdem so ist.
Ja, genau.
Und mir ist das jetzt gerade kürzlich passiert, dass also wir haben ja auch in der letzten Ausgabe etwas gehabt über USAID und was der Musk da vollzieht, und haben den Titel gehabt, Elon Musk schreddert grösste Hilfsorganisation. Und auf das raus komme ich ein Mail über, und das geht ja dann einmal schnell. Jemand, der nach ganz vielen Jahrzehnten Leiter jetzt unsere Kirche verlassen will, aufgrund von unserer Verleumdung von Herrn Musk, der jetzt dadurch endlich einmal eben durchleuchtet und aufräumt. Mhm. Und hat sich daran, also entzündet hat sich der Zorn genau an dem Titel, mir digital quasi etwas aufbauschen, wäre dem nicht gerecht. Und im Artikel steht aber, das Schreddern, das ist ja ein Zitat von Musk selber. Er hat auf X geschrieben, er hätte das Wochenende mit dem Schreddern von der US-Entwicklungshilfe verbracht, statt an eine Party zu gehen. Also, dass sogar ein unsägliches Zitat kann als medialer unfairer Angriff gelesen werden.
Mhm.
Also da verschiebt sich etwas völlig. Da entzieht sich jemand jeglicher Argumentation. Und man argumentiert vor allem immer beleidigt. Oder also ich fände es einigermaßen legitim, wenn jemand würde sagen, hey, tönt doch nicht so, der Elon Musk macht es genau richtig. Die USAID ist völlig daneben, die Aufblasen hat viel zu viel Personal, whatever. Dann könnte ich darüber diskutieren, was sind Vorteile, was sind Fallstricke von der Entwicklungshilfe. Yeah. Dann könnten wir über das reden. Aber nein, es geht nicht um das, sondern man tut uns als Zeitung unterstellen, wir dürfen jemanden verunglimpfen. Also wir sind überhaupt nicht auf der Sachebene.
Mhm.
Sondern rein auf dieser, ihr habt eine böse Agenda, ihr gehört auch zu denen. Es ist völlig absurd und es ist eine völlige Sprechunfähigkeit.
Ja, ja. Das. Ja, und man kann es, also es spitzt sich für mich noch zu, das hat übrigens Thomas Dummermuth auch in seinem Artikel beschrieben, es spitzt sich dort für mich noch zu, wo denn so Aussagen und Massnahmen, wie sie jetzt in der Trump-Regierung, und das kann man im Fall parallel in der AfD auch beobachten, wo denn so Sachen sogar noch sogar noch als Ausdruck von einem christlichen Selbstverständnis verstanden werden oder gelesen werden. Also wo Christen sich dahinter stellen und das Gefühl haben, das ist jetzt ein legitimer Ausdruck von dem, was sie unter Evangelium verstehen. Also der Thomas hat dann da geschrieben, dass er sich besonders gestört hat, dass eine Pressesprecherin, wo Hilfsbedürftige als Betrüger und Schmarotzer verunglimpft und unter Generalverdacht stellt, dass die ein Kreuzkettchen um den Hals trägt und dass natürlich, könnte man jetzt da auch sagen, dass ganz viele evangelikale Trump-Wähler finden, das ist jetzt genau richtig, dass man jetzt einmal diesen Hilfsorganisationen die Gelder entzieht. Das wird ja sowieso nur für irgendwelche Woke-Projekte verschleudert. Da kommt dann natürlich auch die Fake-News-Dimension wieder ins Spiel und das Geld muss eigentlich zuerst in Amerika landen oder verwendet werden. Also, dass Leute auf die Idee kommen, das ist jetzt eine christliche, das sind jetzt quasi christliche Gebietsgewinne, wodurch die Regierung erkämpft werden. Und in der AfD hast du dasselbe in Grün, dass es wirklich auch eine ganze Reihe von Christen gibt, auch von hochreligiösen, auch evangelikalen Christen, wo so unter vorgehaltener Hand oder ganz, ganz offen findet, eigentlich ist gerade als Christ die AfD die einzige Partei, wo man guten Gewissens kann wählen, wie sie traditionelle Familienwerte unterstützen, wie sie kategorisch gegen Abtreibung sind, weil sie irgendwie den Schutz vom eigenen Land an erste Stelle stellen oder was auch immer.
Und denn, weil sie gegen die sogenannte Islamisierung kämpft.
Exakt, genau.
Das ist ja auch der Punkt. Genau. Das ist das Schreckbild vom Islam, das ist natürlich auch etwas, wo dann Leute auf diese Seite treibt. Und was ich dann als umgekehrt beobachte, oder ich mich dann quasi betroffen fühle, ist die Angst, dass so das Klischee von Religion und Politik, Religion und gewaltvolle Politik, dass das Zwilling sind, das wird ja durch jetzt für Leute, die nicht religiös sind, wo ich mich eher muss rechtfertigen dafür, dass ich religiös bin, die kommen natürlich gute Argumente über, ob in Russland, wo sich die orthodoxe Kirche Putin zu Füßen geworfen hat, in Ungarn, wo jetzt auch unsere reformierte Schwesterkirche nicht immer, finde ich, die nötige Distanz hat zum Orban. Eben, und jetzt in den USA mit den christlichen Kreisen, wo er kann bedienen, das wirft wieder ein schlechtes Bild auf Religion. Und, und da sind wir irgendwie auch betroffen. Und ich glaube, darum kann man so froh sein um die Predigt zur Amtseinsetzung von der Bischöfin, wo, glaube ich, durchaus ein Zeichen rausgesandt hat. Jetzt eben, vielleicht kommen wir langsam zum Ermutigenden.
Ja, genau.
Was eben kirchliche Stimmen können und dann auch gehört werden. Also es ist ja unglaublich, was für eine Verbreitung die Predigt bekommen hat.
Ja.
Und das liegt nicht einfach daran, weil die Frau den Mut, es liegt sicher auch daran, dass die Frau den Mut hat, an dieser Stelle das zu sagen, was sie gesagt hat, sondern auch, wie sie es gesagt hat. Also, weil es eben nicht einfach eine reine Anklage war, sondern weil es weh. Und ich glaube, das kann man weh lernen daraus. Es ist nämlich gerade keine irgendwie moralisierende Anklage gewesen, sondern es ist auch sich selber reinnehmen in diese Aufgabe. Also, Demut haben, barmherzig sein, dann nimmt sie ja alle mit, sich selber auch.
Ja.
Und sagt nicht, ich bis, du musst es noch werden, sondern wir müssen.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich ganz wichtig finde, welche Sprache findet man da? Und da sind wir eben so, auch wieder, glaube ich, bei dem Artikel von Dummermut, was würde denn heissen, Widerstand leisten gegen das?
Ja.
Also was heisst das? Wie reden? Und da finde ich einen Schlüsselsatz von ihm, dass, also jetzt von Thomas Dumermuth, dass die gute Botschaft vom Evangelium nur gute Botschaft kann sein, wenn sie eine gute Botschaft ist für die, die unterdrückt sind, yeah, die leiden am Rand. Wenn es die gute Botschaft, wenn es einfach nur die gute Botschaft ist für die Milliardäre und für die, die eh schon haben, dann ist es nicht die gute Botschaft. Die
Botschaft, ja.
Und eigentlich könnte man es ja weiterführen. Es ist ja auch dann die gute Botschaft. Es ist ja die gute Botschaft für alle. Das ist es ja. Mhm. Und das schließt es ja nicht. Also, wenn es eine gute Botschaft für die Entrechtete ist, oder die Entrechtete, ist es auch eine gute Botschaft für mich.
Ja.
Das widerspricht sich ja nicht, ja, zum Glück.
Ich habe das im Fall auch als ein unglaublich, wie soll ich sagen, befreienden und erleichternden Moment erlebt, wo die Marianne Budde die Predigt gehalten hat und auch, wo man, ich habe das Gefühl, es ist in grossen Teilen von der Christenheit ist irgendwie so ein kollektives Aufschnaufen auch durch die Reihe gegangen, wie man das Gefühl hat, irgendwie mein Koordinatensystem ist noch nicht völlig verschoben. Es gibt noch Leute, die diese Einstellung teilen. Und ich muss sagen, auch wenn ich im Nachhinein mitbekommen habe, wie nicht nur der Trump, sondern auch viele von seinen Anhängern und auch sonst zahlreiche Leute gefunden haben, das ist ein völlig ungebührlicher Missbrauch von der Kanzler gewesen und eine Rüge am Präsident, wie sich's nicht gehört und so. Ich habe gefunden, die Predigt ist für mich eigentlich ein hervorragendes Beispiel gewesen, wie man dem Wahnsinn von unserer Zeit und auch dem rechtspopulistischen auch Imponiergehabe entgegentritt, weil ich, also so wie ich es wahrgenommen habe, ist es eben gerade nicht ein Versuch gewesen, im gleichen Ton und auf der gleichen Ebene und mit der gleichen Art von Polemik und von irgendwie Machtgebaren jemandem entgegenzutreten, sondern ich habe das als ausgesprochene, auch vom Sprachduktus und überhaupt von der Haltung her, als im besten Sinn eine demütige Predigt erlebt. Als etwas, wo weisst, im Sinn von eine schwache Intervention, wo gerade drum eine Stärke gehabt hat, weil da nicht jemand einfach jetzt probiert hat, seine Leute um sich zu scharen und dann mit der gleichen Waffe entgegenzuhalten, sondern eigentlich, es ist ein bescheidener Ruf um Barmherzigkeit gewesen, nicht einmal für sich selber, sondern für die, wo unter dieser Politik wahrscheinlich am meisten leiden. Und ich habe das wirklich als ein wohltuend und befreiender Moment erlebt, überhaupt die Predigt mit überzukommen und zu sehen, es gibt noch Leute, die ihre Plattform, die sie haben, auch brauchen und einsetzen, nicht um sich selber zu promoten, sondern um sich stark zu machen für die, die unter diesen Rahmenbedingungen im Moment keine Stimme haben.
Ja, und die Frage ist, ja, vielleicht sich sogar schwach machen für ja, die, weil es ist nämlich,
ja, genau,
es ist nämlich ein Bitt gewesen und ich glaube, in dem also wirklich sehr jesuanisch.
Absolut.
Weil es eben genau nicht ja, der Auftritt von der Stärke und ich bin jetzt Killer und sage dir, yeah, was läuft, sondern es ist eigentlich eine Intervention in Schwäche gewesen,
yeah,
und gerade durch das hat es, glaube ich, die Stärke gehabt und die Wirkung entfaltet.
Yeah.
Oder? Drum, es ist ja entlarvend, wenn der Trump nachher muss sagen, ja, es ist langweilig gewesen. Das ist ja so blöd.
Ja.
Es ist, ja. Und ich glaube, spätestens dort habe ich immer in die Hoffnung gehabt, sagt man, glaube ich, schon ein bisschen getüpft. Weil das ist so eine. Ja.
Eine billige Kritik, ja.
Genau, das fast. Ja.
Ja. Selbst wenn es langweilig gewesen wäre, ist lieber wahr und langweilig als falsch und aufregend. Also, das ist. Ja. Wenn das alles war, was er sagen konnte,
genau,
dann hat sie etwas richtig gemacht. Ich denke, für mich ist es auch ermutigend oder vorbildlich gewesen im Blick auf die Art, wie ich mit dieser Situation umgehe. Wie mein Reflex ist leider meistens nicht im Sinn von dieser Predigt, sondern ich habe oft den Reflex und je nachdem, in schlechten Stunden bringe ich das dann auch gerade auf Social Media, den Reflex, zum quasi entgegenhalten mit innerer Aggressivität und innerer Wut. Ich bin auch wirklich, gerade bei, wo ich gesehen habe, was die Zerschlagung von USAID ausgelöst hat bei Hilfswerk. Ich bin wirklich wütig gewesen. Und ich hätte am liebsten alle geschüttelt, die das noch gut finden und dem noch applaudieren. Und dann gibt's so Posts und Verlautbarungen, die eigentlich treffen von einer ähnlichen Aggressivität, wie sie ja die politischen Gegner quasi auch an den Tag legen. Und das ist meistens maximal unproduktiv. Und sich zu orientieren vielleicht an dieser bescheidenen Art und an dieser Art von Bitte, die ringt um den anderen und um Verständnis ringt und wo voraussetzt, dass auch bei so Menschen irgendwie noch ein Rest der Empathie vorhanden ist, wo man dran könnte appellieren oder so. Das finde ich, ist wahrscheinlich der anstrengendere, aber der erfolgsversprechendere Weg, als dann einfach auf den sozialen Medien quasi die Idioten und die Wahnsinnigen und die Verschwörungstheoretiker quasi brandmarken, auch wenn mir ganz oft die Finger zucken, um so Posts absetzen. Oder?
Ja, und ich glaube, dort sind wir am ganz wichtigen Punkt. Oder? Es ist ja mittlerweile ein bisschen vielleicht der Abdrosch, wenn man sagt, wir müssen im Gespräch bleiben, trotz allem. Ja. Oder? Und ich glaube, das müssen wir wirklich, eben darum tue ich auch Mails beantworten, höre manchmal am Telefon Leute ab, die sich aufregen. Und ich glaube, es sind so wie zwei Ebenen. Ich glaube, auf inhaltlicher Ebene, zum Beispiel, und da finde ich auch theologisch, sagen, was das Evangelium eigentlich will. Wir haben die Jahreslosung «Das Gute behalten». Und ja, ich glaube wirklich, das Gute ist nicht verhandelbar. Das ist klar, was gut ist und was dem Leben dient. Über das können wir nicht streiten. Und, also, mal können wir schon streiten, aber da würde ich jetzt wirklich kein Jota nachgeben, sondern wirklich sagen, das Gute ist nicht verhandelbar. Wenn mir dann jemand entgegenkommt, der irgendwie den Angriffskrieg auf die Ukraine anfängt zu relativieren und findet, man müsste doch den Putin auch verstehen und der Musk hat doch recht, dann würde ich auch sagen, sorry, das ist nicht verhandelbar. Mhm. Es gibt Realitäten. Aber was mir dann hilft, ist, in dem Sinn dahinter zu kommen, warum denkt er so? Seine Geschichte zu hören. Auch in der Migrationspolitik, wenn jemand schrecklich hetzt gegen geflüchtete Menschen. Und ich denke, wie kannst du so hartherzig sein? Wieso kannst du denken, das sind alles Schmarotzer und am besten Grenzen zu und lassen wir es halt vertrinken? Mhm. Ich meine, das hört man von relativ vernünftigen Leuten.
Ja, ja.
Und wenn man sich dann wirklich fragt, nein, nicht vernünftige, aber einfach mit Leuten, die ich persönlich manchmal telefoniere, nicht gerade in diesen Worten, aber in den Konsequenzen dann gleich. Aber was mir dann hilft, ist, wie dahinter zu hören, warum. Also, weil ich, das klingt jetzt ein bisschen seelsorgerlich, aber es ist ja am Schluss dann halt doch so, häufig, das ist das, was du angesprochen hast in den USA, mit dieser tiefen Geschichte, häufig sind es ja Verletzungen, Zurückweisungen, das Gefühl, wir kommen zu kurz.
Yeah.
Das ist dahinter, oder ich habe eh alle nicht recht. Absurd finde ich einfach den Domino-Effekt, also dass man von Migrationspolitik, Islam, Trump dann zu Putin kommt. Mm. Also finde ich fast beängstigend langweilig manchmal, dass das wie einfach zusammenhängt. Also wenn man für den Trump ist, ist man irgendwie auch für den Putin. Und ich sehe den Zusammenhang gar nicht, wieso das jetzt irgendwie Russland die grosse unverstandene Seele soll sein. Also die Zusammenhänge, die machen überhaupt keinen Sinn eigentlich. Also ergeben wirklich null Sinn. Aber es ist wie so ein sich reingeben, so eben das Gefühl von der Unverstandenheit, das Gefühl von der marginalisiert werden, obwohl man eigentlich total privilegiert ist. Mhm. Und das dann immerhin zu verstehen und Geschichten dahinter zu hören, das hilft zum Gespräch bleiben. Es ändert aber für mich auf Sachebene null daran, dass ich am Schluss das Telefon abhängen und sagen, ja, stimmt, sie haben schon recht, vielleicht müsste ich meine Position nochmal überdenken. Das würde ich nie machen. Und darum bin ich da auch auf eine Art klar geworden, manchmal zu sagen, nein, ich glaube, das Evangelium kann man nur, man kann es unterschiedlich so auslegen, aber so kann man es sicher nicht auslegen. Mm. Nein. Wirklich einfach nein. Also so einen gewissen, also wir dürfen uns nicht in so, und da sind wir wieder vielleicht am Anfang von dem Verwirren, wir dürfen uns nicht in den Relativismus hineintreiben lassen. Durch den Quatsch, der einem entgegenkommt und die Falschbehauptung.
Also das würde ich auch sagen, aber Bemühung, einem anderen so zu begegnen, dass irgendeine Aussicht besteht. Also du hast vorhin gesagt, jesuanisch. Einem anderen jesuanisch zu begegnen, in dem Sinn, dass man ihn nicht probiert einfach überwältigen, dass man ihn auch nicht einfach probiert zum grössten Idiot abzustempeln, wo je auf dem Planet gelaufen ist, sondern dass man eigentlich in einer Haltung, wo um Öffnung von der Perspektive wirbt, jemandem begegnet und gleich noch einem anderen zutraut, dass noch Empathie vorhanden ist, wo ihn könnte zu einer Veränderung von seinem Denken bringen oder so, dass man das nicht aufgibt, dass man nicht das Gefühl hat, die sind alle, weil, weißt, interessanterweise, ich kenne ja Leute, die politisch in den letzten Jahren sich in einer Art und Weise rechtspolitisch radikalisiert haben, wo für mich total erschreckend ist und wo gleichzeitig langjährige Freunde von mir gsi sind und wo ich jetzt noch, wenn ich sie sehe, wenn man nicht über Politik redet, wo liebevolle Familienväter sind, wo sich einsetzen, zum Teil paradoxerweise sogar für Marginalisierte, für Geflüchtete in ihrem Nachumfeld, oder? Es gibt ja den interessanten Effekt, dass man sagt, ja, es gibt Leute, die Geflüchtete bei sich aufgenommen haben während dem Ukraine-Krieg und wo wettern gegen die Flüchtlinge und sagen, man sollte die im Meer vertrinken lassen. Natürlich nicht die ich aufgenommen habe. Das sind Ausnahmen von der Regel, oder? Das ist ein eigenartiger Effekt. Aber es gibt Leute, die viel Empathie und viel Menschenliebe in sich haben und gleich irgendwie paradoxerweise so einen Rechtsturn gemacht haben. Und dass man bei denen irgendwie nicht einfach voraussetzt, dass sie quasi jetzt, dass sie überhaupt nicht mehr ansprechbar wären. Für vernünftige Argumente oder auch für eine Menschenliebe, die wir ganz stark mit dem Evangelium in Verbindung bringen.
Ja, und ich glaube, ein Schlüssel ist schon der Begriff von der Demut. Also, dass ich auch nicht so tue, als ob ich einfach auf die richtige Seite wäre. Mhm. Als ob ich Zukunftsängste nicht würde kennen. Ja. Als ob mir die ganzen Migrationsbewegungen weltweit, all die Kriege, keine Angst machen. Ja. Doch, das macht mir Angst. Ja. Und ja, ich auch nicht irgendwie das Gefühl habe, ich sage jetzt in der Nachfolge, bin ich im Fall nicht. Also ich meine, also mal, ich versuche es ja zu sein, aber wir scheitern alle dran.
Ja, ja.
Alle. Und, oder, also ich glaube, das ist, oder Steinreich kommen ist immer im Futur und es ist ein Bit und ja, bei deinem Wille geschehen, da glaube ich wirklich, sind wir aufgerufen, zu versuchen, dem nachzuleben. Das ist eine Aufgabe. Das ist nicht einfach ein Bitte zum Warten, sondern es ist eine Aufgabe. Und ja, ich glaube, das ist für mich dann manchmal auch so ein bisschen eine Brücke oder ein Faden, zum sagen, ja, ich trete nicht so auf, hey, ich weiss es jetzt und ich mache es richtig. Ja. Nein, logisch nicht.
Ja.
Und ja, da wünschte ich mir oder ist für mich Kirche durchaus auch ein Raum, jetzt ganz wörtlich gesprochen, ein Raum, wo dann eben so einen, ja, zusammen, also unser Vater kann ich mit allen beten. Mm. Und haben wir alle gleich nötig. Egal, ob wir uns außerhalb von der Kirche dann noch einigermaßen verstehen oder nicht. Und, und ich glaube, das könnte so etwas sein, wenn ein, oder ist für mich dann eben das Ermut so ein bisschen, ja, das ermutigende Zeichen von der, dass da doch irgendwo am Boden ist, dass es nicht völlig auseinanderbricht.
Ja, voll. Du hast jetzt schon das Gebet angesprochen. Das finde ich auch der überraschendste und auch irgendwie der begeisterndste Teil in dem Beitrag von Thomas Dumermuth. Ganz am, oder gegen den Schluss spricht er sich ja dafür aus und sagt, zum nicht im Hamsterrad von der Sorge zu laufen, sucht er seit der Wahl von Trump bewusster Zeit fürs Gebet. Und er schreibt, den Gebet hilft mir, nicht hartherzig oder zynisch zu werden und mich nicht von Reaktivität gegenüber dem Feind treiben zu lassen. Also, dass Untergehen in dem Dauerfeuer von Absurditäten, also, dass man dort nicht sich treiben lässt. Und dann sagt er, Gegenwart von Gott erneuert Vorstellungskraft. Und das ist mir irgendwie recht reingegangen. Ich habe gefunden, das ist auch eine spirituelle, geistliche Quelle zum Umgang mit dem Wahnsinn von unserer Zeit. Die Erweiterung von der Vorstellungskraft. Du hast vorher gesagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dass im Gebet irgendwie unseren Vorstellungstunnel, wo dann irgendwann das Gefühl hat, es kann nur noch schief gehen, es ist wie eine Spirale, wo sich immer mehr abschraubt und ich habe gar keine Idee mehr, wie es könnte anders sein, und dass ein Gebet zu einer Übung wird, wo wie der Möglichkeitsraum wieder ausweitet, wo man sagt, nein, vielleicht gibt's gleich Raum zur Hoffnung. Vielleicht gibt's Entwicklungen, wo möglich könnten sein. Und vielleicht könnte ich das im Gebet und mit meinem Leben irgendwie die Entwicklungen sogar bestärken oder so.
Ja, und ich glaube eben dort an dem festheben, dass Frieden möglich ist, dass Verständigung möglich ist.
Ja.
Und sich nicht lassen zumüllen und als eines der schlimmsten Unwörter als Gutmensch stempeln lassen, yeah, wo ja in Kirchensprech wieder von Gesprächsräumen redet und bla bla bla. Nein, was ist denn die Alternative? Mm. Also Krieg ist keine Zukunftsperspektive.
Nein.
Sich gegenseitig nicht verstehen ist keine Zukunftsperspektive. Gewaltherrschaft, die darauf basiert, dass ich einfach muss unterdrücken und unterdrücken, nur weil ich Angst habe vor der Freiheit der Menschen und vom freien Willen. Das sind keine Zukunftsperspektiven. Am Schluss ist das überhaupt keine naive Hoffnung, sondern es ist die einzige.
Ja, ja. Ist ein gutes Schlusswort, oder?
Ja. Gehen wir ermutigend daraus.
Ja, ich würde sagen, mehr als vorher, wirklich.
Gut. Danke euch allen fürs Zuhören und ja, ich hoffe, euch geht es ähnlich. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch.
Ciao miteinander. Tschüss.